Die Europäische Zentralbank hat erneut den Leitzins gesenkt, zum 8. Mal seit dem vergangenen Sommer. Der für den Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz fällt von 2,25% auf 2,0.
Deshalb wollen wir ein kreditfinanziertes Sofortprogramm, ein Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro für die nächsten 10 Jahre errichten.
To support one of the most important pieces of legislation in the history of our country. And that's the one big, beautiful bill.
500 Milliarden Sondervermögen, Zölle, die in Etappen kommen und gehen und ein Donald Trump, der seine Big Beautiful Bill durch den Kongress peitscht. Anfang des Jahres haben wir hier schon einmal gemeinsam auf das neue Jahr geblickt. Damals sagte Dr. Holstein, keine Rezession, aber auch kein Aufschwung. Und jetzt? In dieser Folge sprechen wir über das, was anders gekommen ist und über das, was sich zwar längst abzeichnet, aber in seiner Wirkung oft unterschätzt wird. Das neue Investitionsprogramm der Bundesregierung, die versteckten Risiken in der US-Finanzpolitik, Ölpreisszenarien und mögliche Verdrängungseffekte bei Rüstung und Bau. Willkommen zur Wirtschaftsprognose für das Quartal 3 und 4 mit dem Chefvolkswirt der DZ-Bank, Dr. Michael Holstein.
Wenn wir uns die erste Jahreshälfte von 2025 angucken, mal da zurückblicken, was ist aus Ihrer Sicht anders gekommen? Sie hatten damals gesagt, es wird keine tiefe Rezession geben, aber auch keinen großen Aufschwung und eine langsame Erholung im zweiten Halbjahr. Da gab es Daten, was ich recherchiert habe, ist so, die einen sagen so, die anderen sagen so. Wie schätzen Sie die Lage ein?
Ja, ich glaube, was sich vor allem geändert hat, gegenüber dem, was wir am Jahresanfang dachten, ist, dass wir jetzt eine neue Bundesregierung haben. Wir wussten ja, dass gewählt werden würde im Februar. Aber die Entscheidungen, die da dann relativ schnell gefallen sind, was das Thema Schuldenbremse und Investitionsprogramm angeht, das haben wir so nicht vorhergesehen. Und das ändert, glaube ich, schon den Ausblick für die deutsche Konjunktur und für die Unternehmen in Deutschland schon recht kräftig. Und wir haben unseren Konjunkturausblick danach auch angepasst.
Oder gab es noch mehr Punkte, wo Sie sagen, was sind so Sachen, die vielleicht auch gar nicht vorher wirklich zu sehen waren?
Ich meine, bei Trump gibt es eigentlich jeden Tag Überraschungen, muss man ja sagen. Wir wussten zwar, das Thema Zölle wird groß werden bei ihm. Wir sind da jetzt immer noch in einer Unsicherheitsphase, weil die erste Ankündigung dann teilweise zurückgenommen oder verschoben worden ist. Im Juli wird es neue Entscheidungen geben. Auch die Lage, was die Finanzpolitik in den USA angeht, mit seinem großen Paket, dieser Big Beautiful Bill, die jetzt gerade im Senat behandelt wird, auch da wissen wir noch nicht richtig, wie es sich entwickeln wird. Es ist schwieriger, würde ich sagen, für ihn, als wir dachten, seine Politik der Deregulierung und der Steuersenkung, der Entlastung für die Unternehmen wirklich umzusetzen in den USA. Insofern ist auch die Konjunktur in den USA nicht, wie wir vermutet hatten, zunächst mal sehr positiv gewesen nach seinem Amtsantritt, bevor dann dieses ganze Zollthema schlagend wird, sondern wir sind eigentlich gleich in diese Zollthematik reingekommen, die auch für die USA eine Belastung ist, für die US-Wirtschaft. Während wir in Europa jetzt doch eher den Silberstreif am Horizont sehen, den wir eben am Jahresanfang noch nicht so richtig erkennen konnten.
Die EU versucht wettbewerbsfähiger zu sein, hat das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, wird teilweise wieder zurückgedreht, was ja auch eine 1:1-Reaktion auf Trump ist. Spürt man sowas schon in den Konjunkturdaten und halten Sie das für einen richtigen Schritt?
Ich glaube, es sickert auch langsam durch, nicht nur bei der Bundesregierung, sondern auch in Europa, bei der EU-Kommission, dass es so nicht weitergehen kann mit der Regulierung, mit der Bürokratie, weil wir einfach an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Und die Bürokratie ist für die deutschen Unternehmen schon seit einiger Zeit der größte Schmerzpunkt. Und da geht man jetzt einen Schritt zurück. Und das finde ich richtig und auch notwendig. Und das hat jetzt nicht nur mit Trump zu tun.
Wenn wir jetzt ein bisschen von der USA weggehen und Europa und vor allen Dingen auch uns Deutschland angucken, so eine konjunkturelle Großwetterlage, wo steht aktuell die deutsche Konjunktur? Sie haben das schon gerade ein bisschen angedeutet, dass ein Silberstreifen am Horizont ist. Vielleicht können Sie das ein bisschen ausführen. Das sind ja schöne Nachrichten, die man lange jetzt so nicht mehr gehört hat.
Wir haben schon drüber gesprochen, neu dazugekommen ist, dass die neue Bundesregierung jetzt angetreten ist mit einem klaren Programm, Investitionen der Unternehmen fördern. Das ist der sogenannte Investitionsbooster, der noch vor den Sommerferien verabschiedet werden soll. Und dann haben wir eben diese zwei großen Pakete, Verteidigungsausgaben, die massiv gesteigert werden sollen. Und das Investitionsprogramm, dieses Sondervermögen, wie es heißt, was ja tatsächlich eine genehmigte Schuldenaufnahme ist, über 12 Jahre, das soll dann auch Planungssicherheit geben. Und das sind jetzt neue Voraussetzungen in Deutschland, die, glaube ich, für die Unternehmen Planungssicherheit auch geben, die eine Perspektive geben, auch gerade was Investitionen angeht. Und das bringt uns dazu, dass wir sagen, wenn wir jetzt diese Zollphase durchgestanden haben, sozusagen, wir erwarten jetzt, dass das zweite Quartal ein negatives Quartal gesamtwirtschaftlich vermutlich sein wird, nachdem das erste Quartal von Vorzieheffekten durch die Zölle geprägt war. Also da hat man ein relativ kräftiges Wachstum. Jetzt, wenn wir vermutlich gesamtwirtschaftlich beim BIP ins Minus gehen im zweiten Quartal. Das dritte Quartal dürfte auch noch schwach bleiben, weil auch diese Effekte aus den wirtschaftspolitischen Maßnahmen bei uns in Deutschland dann mit einer gewissen Verzögerung erst greifen werden. Aber für in Richtung Jahresende 25 und vor allem 26 sehen wir jetzt den Ausblick ein ganzes Stück positiver. Glauben, dass das Wachstum im nächsten Jahr über 1%, zwischen 1 und 1,5% betragen kann. Und in Richtung 2027 noch ein Stückchen kräftiger werden kann. Und wir sehen das auch ein bisschen schon in der bei der Stimmung der Unternehmen. Wir bekommen ja jeden Monat die Ergebnisse der IFO-Umfrage, IFO-Geschäftsklimaindex. Der ist jetzt tatsächlich seit Jahresanfang gestiegen, im Juni zum sechsten Mal angestiegen, besonders die Geschäftserwartungen der Unternehmen. Das heißt, aktuell ist die Lage noch relativ mau, auch was die Nachfragesituation angeht. Aber in Richtung zweites Halbjahr, in Richtung 26 haben sich die Perspektiven doch deutlich aufgehellt.
Wenn wir gerade schon dabei sind bei dem Investitionsplan oder bei dem Investitionsprogramm der Bundesregierung, da sind ja unter anderem enthalten Sonderabschreibungen, Steuererleichterungen, neue Regeln zur Forschungsförderung. Sie haben es gerade schon so grob eingeordnet, dass Sie das sehr positiv sehen. Vielleicht können wir das ein ganz klein bisschen aufdröseln, wo Sie sagen, was sind denn so vielleicht die wichtigsten Effekte aus Ihrer Sicht oder erhoffen sich die wichtigsten Effekte aus diesem Sonderinvestitionsprogramm der Regierung?
Wir haben ja auch in unserer Mittelstandsumfrage gesehen, dass die Unternehmen nicht zuletzt auch sich durch die hohe Steuerbelastung behindert fühlen oder dass das Nachteile bringt für uns in Deutschland. Wenn wir uns einen internationalen Vergleich anschauen, dann sehen wir auch, die Unternehmensbesteuerung ist, wie übrigens auch die Einkommensbesteuerung in Deutschland, im europäischen Vergleich, auch im Industrieländervergleich besonders hoch. Insofern ist es wichtig, dass da was passiert. Es ist gleichzeitig aber auch klar gewesen, dass es nicht in einem Schritt passieren kann, dass man sagt, wir gehen jetzt bei der Körperschaftssteuer beispielsweise einen großen Schritt nach unten. Insofern hat man jetzt den Weg gewählt, wir machen sozusagen als Sofortmaßnahme eine Erhöhung der Abschreibungsmöglichkeiten und kündigen dann für die Jahre ab 28 eine stufenweise Senkung der Körperschaftssteuer an. Das hat für die Unternehmen den Vorteil, dass man zunächst mal kurzfristig Liquidität gewinnt durch die höheren Abschreibungen und dass man langfristig auch profitabler wird durch die sinkenden Steuern. Man kann natürlich einwenden, das ist jetzt nur vorteilhaft für Unternehmen, die auch Gewinne erwirtschaften. Nur die können von den Abschreibungen profitieren. Aber ich glaube trotzdem, dass es insgesamt ein gutes Maßnahmenmix ist, was den Unternehmen sowohl sofort hilft, als auch längerfristig eine positive Perspektive eröffnet.
Also Sie würden grob sagen, die Regierung Merz, Klingbeil macht da, ist der Vorstoß geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Also sind an den Pain Points, wie man so schön sagt, der Wirtschaft dran.
Ja, also ja, was das Thema angeht, ja. Aber man muss, glaube ich, immer dazu sagen, das Ganze wird nur funktionieren, wenn wir auf der anderen Seite auch bei den Strukturreformen, die immer wieder gefordert werden und die auch von der Regierung angekündigt sind und sich sozusagen ins eigene Pflichtenheft geschrieben worden sind. Da steht aber an vielen Stellen dann noch, wir gründen eine Arbeitsgruppe und die soll uns ein Programm entwerfen, wie wir hier vorankommen. Also das heißt weiterer Bürokratieabbau, aber auch das große Thema Rente. Also wir haben ja diesen demografischen Trend, der wirklich sehr schwierig ist. Wir zahlen heute schon über 100 Milliarden aus dem Bundeshaushalt, aus den Steuern, in die Rentenkasse, um die aufzufüllen. Jetzt hat die Regierung als erste Maßnahmen im Prinzip noch weitere Verbesserungen für die Rentner beschlossen. Sie hat diese Rente mit 63 verlängert. Sie hat die Mütterrente noch aufgestockt. Also es sind noch, wenn man so sagen will, soziale Wohltaten hinzugekommen. Und das wird es in Zukunft immer schwieriger machen.
Jetzt hat Klingbeil vor wenigen Tagen die 5% Verteidigungsinvestition verkündigt. Das durch das Sondervermögen, einmal haben wir die 2% eingehalten. Mehr als verdoppeln wir das. Wie wird sich das auswirken auf den Haushalt, auf die Investitionen? Da wird ja massiv abgezogen werden müssen an anderen Stellen.
Bevor die Bundesregierung sich eigentlich konstituiert hatte, hat man ja den Weg gewählt, noch im alten Bundestag, weil man nur da die 2/3 Mehrheit hatte, die Öffnung der Schuldenbremse für die Verteidigungsausgaben zu wählen. Das heißt, man muss jetzt nicht, und das wäre sicherlich, wie Sie auch schon andeuten, das wäre sicherlich kaum umsetzbar. Diesen Aufwuchs von Verteidigungsausgaben, den wir jetzt in relativ kurzer Zeit haben, der massiv ist, durch Kürzungen an anderen Stellen zu finanzieren. Das heißt, das wird tatsächlich kreditfinanziert. Wir kommen von heute ungefähr 2% auf 3,5 bei den Verteidigungsausgaben. Die 5 ist ja so eine Zahl, die man irgendwie an die Wand schreibt, aber tatsächlich sollen es ja 3,5 sein plus 1,5 Infrastrukturinvestitionen, die einen Verteidigungsbezug haben. Ich denke, den kann man bei vielen Infrastrukturinvestitionen finden und die man dann sowieso gemacht hätte. Also gehen wir mal von den 3,5 aus. Das ist dann immerhin trotzdem noch 1,5% mehr oder fast eine Verdoppelung von dem, was wir vorher hatten. Das ist massiv. Aber selbst wenn wir sagen, das wird kreditfinanziert, dann heißt es ja, trotzdem müssen wir sozusagen die gesamtwirtschaftlichen Ressourcen dafür haben. Also das heißt, wenn wir es kreditfinanzieren, führt das zu steigenden Zinsen und verdrängt das vielleicht andere Investitionen. Insofern ist das schon ein Punkt, den Sie angesprochen haben. Und haben wir überhaupt genug Arbeitskräfte, um diese erhöhte Produktion sicherzustellen? Bei Verteidigungsausgaben ist natürlich so, ein Teil wird importiert, aber ein guter Teil wird auch hier produziert werden, muss hier erstellt werden. Wenn Kasernen gebaut werden, dann wird die Bauwirtschaft das entsprechend darstellen. Rüstungsproduktion wird hochgefahren. Reichen da die Kapazitäten aus oder gibt es da auch Verdrängungseffekte mit anderen Investitionen? Das wird schon auch kein einfaches Thema sein.
Haben Sie aus Ihren Datenzahlen und vielleicht aus Ihrer Erfahrung, können Sie sagen, wohin das gehen könnte, wo es da eine Verdrängung geben könnte oder ist das zu glaskugelig, als dass man sich das angucken kann jetzt an der Stelle schon?
Schwer genau zu beziffern, aber tendenziell müssen wir auf jeden Fall damit rechnen, dass wir bei einer verstärkten Kreditaufnahme durch den Staat in Deutschland auch private Investitionen verdrängen.
Iran, 12-Tage-Krieg, gerade ein Erfolg für Donald Trump. Letztendlich wissen wir nicht genau trotzdem, wie es da weitergeht. Iran hat diesen großen Hebel, die Straße von Hormuz gegebenenfalls zu blockieren. Das war ja so eine kurze 2 Tage, eine Schreckensnachricht. Nur als kleinen Exkurs, dass die Ölpreise dadurch explodieren würden, ist klar. Aber können Sie vielleicht aus volkswirtschaftlicher Sicht einmal kurz erklären, wenn das passieren würde, was hätte das für Auswirkungen auf die Konjunktur und auf die Wirtschaft?
Ob das so ein Erfolg war von Trump, müssen wir eigentlich erst noch sehen. Also im Moment sieht es so aus und er verkauft es auch so, aber es gibt ja auch schon Stimmen aus den Geheimdiensten, die sagen, das Atomprogramm ist nicht nachhaltig geschädigt. Und insofern müssten wir dann damit rechnen, dass die Auseinandersetzung weitergeht mit Israel. Wir wissen es nicht heute, aber es hat sich beruhigt, zumindest an den Märkten, die auch relativ gelassen die ganze Zeit eigentlich waren. Wir haben beim Ölpreis natürlich ein Auf und Ab gesehen. Die anderen Märkte, Anleihemärkte, Aktienmärkte sind relativ ruhig geblieben. Eine sehr verhaltene Reaktion. Wenn es jetzt so bleibt, dann muss man sagen, das war richtig. Also die Auswirkungen waren relativ gering. Sollte es aber zu einer erneuten Eskalation und vielleicht zu einer Sperrung der Straße von Hormuz kommen, dann wird der Ölpreis massiv ansteigen, vermutlich über die 100-Dollar-Marke. Und das wird dann schon deutliche Auswirkungen haben. Die Inflation wird bei uns ansteigen, nicht nur bei uns, sondern weltweit. Die Notenbanken müssen überlegen, ob sie darauf reagieren. Vermutlich werden sie es erstmal nicht machen, sondern werden sagen, das ist ein Energiepreisanstieg. Da müssen wir sozusagen durchschauen. Trotzdem kostet das natürlich Kaufkraft. Geld, mehr Geld als bei niedrigen Ölpreisen fließt ins Ausland ab und fehlt hier für die Nachfrage beim Konsum. Die Unternehmen haben steigende Kosten, müssen das weitergeben und wir werden eine konjunkturelle Dämpfung damit erfahren. Wie stark die sein wird, hängt dann natürlich davon ab, wie stark der Ölpreis dann beeinflusst wird.
Ein drohendes Szenario, was irgendwie so ein bisschen schlummert, glaube ich, in der Weltwirtschaft. Viel näher ist, um nochmal ganz kurz zu dem Thema USA zu kommen, ist die in 3 Wochen endende Zollpause. Haben Sie ein Gefühl, was die Entscheidung der USA sein wird? Sie hatten es ein bisschen angedeutet. Trump merkt, dass er mit seinen Knallhartzöllen nicht durchkommt. Können wir hier hoffen in der EU? Was denken Sie?
Wir gehen in unserem Szenario, was wir für unsere Prognose jetzt unterstellen, davon aus, dass es im Prinzip ungefähr bei den Zollsätzen bleiben wird, bei denen wir jetzt sind. Also wenn wir höhere Zölle bekommen, und da habe ich ein bisschen ein kritisches Bauchgefühl, muss ich sagen, es ist nicht mehr als ein Bauchgefühl, aber bei Trump weiß man ja auch, dass er wahrscheinlich vieles nicht so rational durchdenkt. Jedenfalls glaube ich, dass Europa bei ihm zu den Ländern und Regionen gehört, die er besonders kritisch sieht. Das hat er ja mehrfach auch gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass er von den jetzt geltenden 10% für die EU, wenn wir bis Anfang Juli keine Vereinbarung mit ihm hinbekommen, dass wir dann vielleicht wieder auf die 20% kommen, die er im April angekündigt hat.
Wenn wir uns die kommenden Monate anschauen, was würden Sie denn sagen, was sind die drei größten wirtschaftlichen Unsicherheiten, mit denen wir uns konfrontiert sehen? Also in Q3, Q4 bis Ende des Jahres, ja.
Ja, also an erster Stelle muss man da sicherlich die Zölle nennen. Gut, das zweite wäre tatsächlich der Ölpreis, über den wir jetzt schon gesprochen haben, der im Moment wieder auf einem relativ günstigen Niveau ist. Ein weiteres, was man, denke ich, sehen muss, was auch ein bisschen jetzt in den Hintergrund getreten ist, auch ein internationales Risiko betrifft China. Wir sind im Moment zwischen China und USA, so sieht es zumindest aus, in einer gewissen Entspannungsphase. Das erleichtert vieles. Sollte es da wieder eskalieren, dann ist das konjunkturelles Risiko für die Welt, aber auch für uns in Europa ein besonderes, weil China ja die Exporte in den letzten Jahren schon massiv hochgefahren hat. Seine Konjunktur stützt über eine Exportoffensive, teilweise auch mit subventionierten Gütern, die in die Märkte, in die ausländischen Märkte gedrückt werden, auch zu uns nach Europa. Und das kann uns dann auch unter Druck setzen, mit China zu versuchen, zu Vereinbarungen zu kommen oder vielleicht sogar dann erneut die Zölle, wie wir es bei den E-Autos also schon gemacht haben, dann zu Zöllen greifen zu müssen.
Genau, das würde jetzt nämlich eigentlich auch zu meiner Frage führen, ob es irgendeine Entwicklung gibt, die man vielleicht aktuell gar nicht so richtig auf dem Schirm hat und die vielleicht unterschätzt wird.
Ja, zu China gehört sicherlich auch noch das Thema Taiwan. Das ist jetzt auch ein bisschen ruhig geworden. Da, glaube ich, will man von chinesischer Seite auch erstmal abwarten, wie man Trump da einschätzen muss. Ein anderes, denke ich, über was auch relativ wenig gesprochen wird, ist das Thema US-Finanzpolitik und wie geht es mit der US-Verschuldung weiter. Wir haben in den USA trotz robuster Konjunktur schon vor Trump, schon zu Bidens Zeiten, eine sehr hohe Neuverschuldung und einen kräftigen Anstieg der Schulden, der Gesamtverschuldung gesehen. Die Märkte werden teilweise etwas nervös, auch jetzt, wenn es um diese Big Beautiful Bill geht. Da ist auch schon eine gewisse Nervosität da. Wie viel Steuern wird das noch kosten und wie soll das denn finanziert werden? Also wir sind, glaube ich, obwohl die USA der größte Finanzmarkt sind und der Dollar der Stabilitätsanker und der sichere Hafen immer gewesen ist, sind wir im Moment an einem Punkt, wo das beginnt, ein bisschen zu wackeln. Das könnte auch ein Risiko sein, wenn wir hier durch die US-Finanzpolitik, die wirklich dann nicht mehr dauerhaft irgendwie tragfähig ist, dass wir da tatsächlich in größere Turbulenzen kommen könnten an den internationalen Finanzmärkten in den nächsten Monaten. Das sehe ich zumindest als ein Risiko.
Die Zinspolitik ist spannend. In den USA wurden die Zinsen nicht gesenkt. In der EU wurden sie, so wie sie es auch angekündigt hatten, in 5 Schritten gesenkt. Ich glaube, ein Schritt steht uns noch bevor, wenn mich alles täuscht.
Nach unserer Prognose, ja.
Ja. Was würden Sie sagen, wie geht's weiter? Was haben diese Entscheidungen denn jetzt für Auswirkungen, auch gerade vielleicht auch im Hinblick auf Quartal 3 und 4 im Jahr 2025?
Also die EZB ist jetzt auf 2% runtergekommen mit dem Einlagesatz. Und das ist, glaube ich, jetzt schon ein Niveau, wo man sagen kann, das ist normal, viel tiefer können wir eigentlich nicht erwarten. Also da ist nicht mehr viel Luft nach unten, vielleicht noch ein Schritt, wie wir erwarten nach der Sommerpause. Aber das dürfte es dann gewesen sein. Da haben wir also das Zinstief erreicht. Die Frage ist, was machen die Kapitalmarktzinsen? Und das ist natürlich auch ein bisschen abhängig, was die US-Notenbank weiterhin machen wird. Die ist im Moment in Warteposition. Das gefällt Präsident Trump überhaupt nicht. Er beschimpft auch den Notenbankchef wieder stärker in letzter Zeit und will ihn zu Zinssenkungen drängen. Der widersteht im Moment noch. Wir glauben aber, dass es in Richtung gegen Jahresende dann doch vermutlich zwei Senkungen auch in den USA geben wird. Wird aber wahrscheinlich die Kapitalmarktzinsen relativ wenig beeinflussen. Also die laufen sowohl in den USA als auch bei uns in Europa in den letzten Wochen und Monaten eher seitwärts. In Europa, in Deutschland bei den Bundrenditen, bei den 10-Jährigen stehen wir so bei 2,5%. In den USA so bei knapp 4,5. Wir glauben, dass sowohl in den USA als auch bei uns in Europa die Zinsen in den nächsten 12 Monaten tendenziell etwas ansteigen werden. Und das hängt vor allem mit dem Thema Verschuldung zusammen. In den USA haben wir hohe Neuverschuldung, hohen Schuldenstand, wir haben drüber gesprochen. Und das wird auch so weitergehen und die Investoren werden tendenziell da etwas höhere Renditen fordern, erwarten wir zumindest, und sich teilweise auch aus den USA verabschieden oder zumindest nach Alternativen verstärkt umschauen. Europa ist da eine Alternative, das ist gut für uns, das bringt Kapital nach Europa. Trotzdem glauben wir auch hier, dass durch den doch relativ massiven Schuldenaufbau in Deutschland auch gerade, der jetzt absehbar ist, durch Verteidigungsausgaben, Infrastrukturausgaben, dass wir tendenziell auch hier steigende Renditen sehen werden und haben da für 12 Monate einen Weg in Richtung 3% in unserer Prognose von aktuell ungefähr 2,5.
Okay, das heißt, Investitionen werden trotzdem, werden weiterhin auf recht hohem Niveau von den Kosten her bleiben.
Ja, also das gilt sowohl für Unternehmensinvestitionen als auch für private, gerade Immobilieninvestitionen, Hypothekenkredite. Da glaube ich, oder nach unserer Prognose kann man nicht erwarten, dass wir da in den nächsten 12 Monaten eine Erleichterung sehen. Tendenziell könnten sogar die Zinsen noch etwas nach oben klettern.
Das war's für heute mit Dr. Michael Holstein und einem Blick auf das, was kommt oder eben auch nicht. Die Prognosen sind da, die Unsicherheiten bleiben. Wenn Sie diesen Podcast zum ersten Mal hören, hier sprechen wir mit klugen Köpfen über Wirtschaft, Wandel und das, was Unternehmerinnen und Unternehmer wirklich beschäftigt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.